The Health Executive Dialogue. Leadership im Gesundheitswesen. Mit der Denise Arkamenisch und der Isabel Minder.
Ein Podcast. Ein neuer Podcast. Mit der Denise Arkamenisch und mit der Isabel Minder. Warum braucht es einen weiteren Podcast? Warum braucht es diesen Podcast?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Im Schweizer Gesundheitswesen und in der Arbeitswelt insgesamt haben wir in den letzten Jahren mega viele wiederkehrende Krisen gehabt, verschiedene Krisen, sei es jetzt Covid bekannt, sei es Energiekrise, Fachkräftemangel. Die Ereignisse, die tun sich wirklich massiv auf die Arbeitssicherheit auswirken, auf die psychische Gesundheit, für uns ein sehr wichtiges Herzensthema und natürlich auf die ökonomische Leistungsfähigkeit der Unternehmen, was wichtig ist. Und der Podcast ist entstanden aus der Überzeugung, dass wir von Frauen für Frauen darüber reden, hey, wie lösen wir die Probleme? Was gibt es für die? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Was gibt es für Hilfsmittel? Und ich habe das Glück, dass ich mit der Isabel die grossen Themen besprechen kann und Lösungen finden kann. Ich weiß nicht, ob das jeder hat. Und darum haben wir gefunden, komm, lohnt uns das machen und sind auch ja, froh, wenn andere vom Healthcare-Bereich uns Themen geben. Die nehmen wir gerne auf und können die auch evident aufbereiten. Das ist der Grund.
Ja, genau. In unserer täglichen Arbeit sehen wir, dass alle Führungskräfte eigentlich mit den gleichen Fragen kämpfen. Häufig sind sie auch allein. Und genau wegen dem möchten wir in diesem Podcast diesen Fragen eine Stimme geben. Und zwar nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Was funktioniert? Was kann man voneinander lernen? Und was sollte man besser lassen? Und genau wegen dem sind wir hier.
Zur Lancierung von diesem Podcast diskutieren wir eines der drängendsten Spannungsfelder im modernen Gesundheitswesen. Heute beleuchten wir ein zentrales Thema, nämlich Schaffen und Gesundheit in Zeiten von Krisen. Wir müssen nur rausschauen, wir sehen überall Krisen. Auch wirtschaftlich ist alles extrem unter Druck. Der Umgang vom Management, wie können Unternehmen gesundheitsfördernd und gleichzeitig ökonomisch handlungsfähig bleiben? Über das wollen wir heute diskutieren. Zuerst wollen wir aber euch lernen kennen. Denise Arkamenisch, wer bist du?
Ich bin ganz ursprünglich Pflegefachfrau. Ich habe dann noch Ökonomie gemacht, Master of Health, EMBA und bin jetzt im DBA dran. Warum mache ich das? Weil einfach, das Feld ist so breit und ich möchte ganz viel wissen. Darum bin ich immer noch dran am Lernen und versuche das auch jeweils einzubetten in meinem Alltag, dass ich den Transfer machen kann.
Isabel Minder.
Ich habe eine ähnliche Karriere wie Denise. Ich bin auch ursprünglich Pflegefachfrau, habe dann eine Pflegekarriere gemacht in der Pflegewissenschaft, unter anderem ein Masterstudium in Care Management, habe dann mich in Richtung Recht begeben und noch Compliance-Masterstudium angehängt. Und am Schluss habe ich jetzt gerade vor kurzem das Masterstudium für angewandte Psychologie abgeschlossen, um dort mehr Handhabe zu haben, wie man den Mitarbeitenden in dieser ganzen veränderbaren Welt helfen kann.
Dann legen wir los mit unserem heutigen Thema. Arbeit und Gesundheit in Zeiten von Krisen. Umgang vom Management.
Ja, ich finde, wir befinden uns in einer extrem spannenden Zeit. In der digitalen Revolution, KI ist überall, verändert unsere Prozesse, End-to-End-Prozess, verändert unsere Art und Weise, wie wir mit Medizin umgehen, auch im Umgang mit den Patienten. Halt KI, Software und gleich die klinischen Untersuchungen. Und wir im Management müssten dafür sorgen, dass das alles vereinbar ist, dass es unsere hochsensiblen Daten, die wir von den Patientinnen und Patienten haben, auch secure sind, die höchsten Security-Standards können aufrechterhalten. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Jobs, dass wir das schaffen, die Vereinbarkeit von Veränderungsprozess und ja, von der Security, aber auch vom Können schaffen dann am Schluss.
Ja, die Art und Weise vom Schaffen, eben, was besonders auffallend ist, ist ja die schnelle Veränderbarkeit in der heutigen Welt durch die technologischen, digitalen Technologien. Und insbesondere, was das mit den Mitarbeitenden macht, dass man sich nonstop weiterentwickeln muss, dass man eben nicht dort bleiben kann, wo man früher noch ein bisschen aussitzen konnte, wenn ich das so sagen kann, sondern es muss eine Veränderungsbereitschaft herum sein. Und das bringt ein lebenslanges Lernen, damit man eben auch den beruflichen Lebensweg langfristig und nachhaltig gehen kann. Und das gilt aber für jede Hierarchiestufe. Das ist, sei es Führungsperson oder sei es Mitarbeitende. Man muss dabei liebgelohnendes loslassen, Denkmuster und Verhaltensmuster muss man anpassen an der heutigen Situation und an Herausforderungen. Denise, bei Polykrisen, was sind die grössten unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen, die vor allem zum Beispiel bei Pandemien oder politischer Unsicherheit oder jetzt auch gerade bei den Kriegen auf die Arbeit oder auf die Arbeitsfähigkeit wirken?
Also aus meiner Sicht haben wir jetzt das Gefühl, wir haben uns erst gerade von der, ökonomisch, zumindest von der Covid-Krise erholt. Die Margen sind kleiner geworden, wir haben mehrere Prozentpunkte verloren aus verschiedensten Gründen. Und der finanzielle Spielraum ist extrem klein geworden. Und das ist ein grosses Thema, glaube ich, heutzutage. Die Invest jetzt in KI, sei es jetzt Betrieb, Hosting, sei es jetzt aber auch wirklich Prozess neu denken, End-to-End-Prozess neu denken, ist ein grosses Thema. Und auch die tiefgreifenden Veränderungen in den Job selber. Wir müssen als Arbeitgeber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen auf diesen Weg, das heisst ein Invest tätigen. Also das, ich glaube, ist die grosse Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir weniger Vorig, ganz klar in den KMUs, und auf der anderen Seite jetzt die grossen Invests, die wir machen müssen, dass wir effizient bleiben, dass wir Fürsche kommen, dass wir auch die neuen Hilfsmittel können nutzen können. Und das finde ich schon eine sehr, sehr grosse Herausforderung. Vor allem auch, wenn es darum geht, ja, wie schnell gehen wir da voran, wie dosiert soll das passieren und wer können wir alles mitnehmen auf den Weg. Das sind so meine grossen Herausforderungen.
Ja, und eben, weil man ja die Menschen nur einladen kann, man kann sie nicht zwingen, dass sie sich verändern. Ich glaube, das ist ein grosses Thema.
Ja, genau. Wenn wir heute über Arbeit und Gesundheit in Krisensituationen reden, Isabel, welche psychologischen Massnahmen findest du jetzt gerade in der Führung, bei den Führungskräften entscheidend, dass sie nicht erstarren in dieser Krise, sondern auch wirklich nachhaltig Veränderungsprozess integrieren können in den Alltag? Wie macht man das? Was muss man da machen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Der Unterschied beginnt schon bei der Führungsperson selber. Und zwar, wie geht sie mit selber mit Veränderungen um? Wie tut sie den Erfolg oder den Misserfolg werten? Also das heisst, der Glaube vor Veränderungsbewältigung, das bringt ganz viel mit, wie die Führungsperson auch mit den Mitarbeitenden kann umgehen, wenn es um Krisensituationen geht. Also man weiss, dass eine Neugier, eine gute Offenheit für Neues und ein Umgang mit ausgewogener Belastbarkeit, gerade dann, wenn Flexibilität oder Ungewissheit oder Komplexität, wenn das auftaucht, das muss sie alles beherrschen und darum sind die vorgenannten Fähigkeiten besonders wichtig. Sie muss auch können mit Widersprüchlichkeiten umgehen und muss in Krisenzeiten genauso für sich selber schauen, aber auch eben für die Mitarbeitenden. Und das macht es aus.
Da eine kritische Frage, ist ein Thema, das wir immer wieder mal beleuchten. Haben wir denn die Führungskräfte überhaupt, die das alles können? Das ist ja ein extrem hoher Anspruch.
Ja, es führen ist ein ganz schwieriger Job, also und sehr intensiv. Das heisst, man muss immer an sich arbeiten, man muss sich weiterbilden. Und da würde ich empfehlen, dass Unternehmen für die Führungen so ein Schulungskonzept bereitstellen, wo man ganz niederschwellig dort die Kurse besuchen kann. Weil auch ich bin ein Elternsemester und ja, wer gibt schon gerne zu, dass man noch mal in einen Führungskurs geht. Aber es geht wirklich darum, dass man motivierend und inspirierend für die Mitarbeitenden führt. Dass man sie einlädt, dass sie Freude haben und dass sie eben in dem Sinn sich auch weiterentwickeln können auf ihren Fähigkeiten, die sie mitbringen. Und das spiegelt sich dann wieder ins Unternehmen mit Sicherheit und Qualität und vor allem auch mehr Leistung.
Und bei neuen Einstellungen einfach aktiv darauf achten, oder was würdest du empfehlen?
Ja, schon bei den Personaleinstellungen das abfragen, woher willst du? Aber nicht nur im Sinne der Karriereentwicklung, sondern auch in der Entwicklung auf dem Jobprofil selber. Ja. Weil man kann nicht mehr bleiben stehen. Es geht immer weiter. Also wenn ich heute eine Stelle ausschreibe, kann die morgen schon ganz anders aussehen. Ja. Und die Mitarbeitenden müssen das auch mitmachen. Wie wir Führungsleute ja. Dennis, als CEO von einer Gesundheits-KMU stehst du vor der Aufgabe, gleichzeitig wirtschaftlich zu sein, aber auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schauen. Gibt es in deiner Führungsarbeit konkrete Momente, wo du die Anforderungen in einem Konflikt erlebt hast? Und wenn ja, wie hast du das gemeistert?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das mich beschäftigt. Unsicherheit und Stress. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist allgegenwärtig. Und das sind ganz klar keine guten Voraussetzungen für Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ist so. Und gleichzeitig frage ich mich, können wir uns das überhaupt leisten, Tempo rauszunehmen? Gibt es uns morgen denn noch, wenn wir das machen? Oder müssen wir das Tempo beibehalten und dann, sagen wir mal, den gefühlten Durchstress in Kauf nehmen. Also, was für mich wichtig ist, ist, dass ich mich auch immer wieder über die Literatur schaue, was gibt es für Themen. Und da habe ich jetzt gerade vom Feldseitenreport 2025 von der WIDO von Deutschland ganz viel mitnehmen können. Da geht es um Autonomieverlust, gerade jetzt Gesundheit und KI. Wie gehen wir um im Betrieb mit dem Gefühl, dass jetzt KI, wenn wir es mal als Bedrohung sehen, mir einen Teil der Arbeit abnimmt. Wie schaffst du den Change, dass du das eben als Unterstützung siehst, als Motivation? Und ein ganz wichtiges Thema, wo ich mir auch immer wieder überlege, wie machen wir das, ist, dass Mitarbeiter auch zu sagen, hey, wir als Arbeitgeber können schon dich unterstützen und schulen und dir kein Instrument auf den Weg geben. Aber am Schluss hat jeder ein eigenes Profil. Also du musst dein Profil nehmen, gut überlegen, was kann KI in Zukunft übernehmen? Vielleicht, wo hilft sie mir? Inwiefern verändert das wirklich meinen Job? Dass man sich die Gedanken macht, das selber macht und auch wirklich versucht, sein Jobprofil anzupassen. Und das muss jeder selber machen. Das ist ein gemeinsames Thema und nicht nur ein Arbeitgeber- oder nur ein Arbeitnehmer-Thema, sondern ein gemeinsames Thema. Und diese Flexibilität vermisse ich zum Teil bei den Arbeitnehmern. Sie sind so in ihrem Job drin und können wir jetzt morgen nicht überlegen oder wenn sie es vielleicht auch nicht überlegen. Und dass man das sich bewusst Zeit nimmt, um zu spüren, was macht das mit mir, was bedeutet das genau und sich auch anpassen, flexibel anpassen, dass ich glaube, so müssen wir spielerisch mit dieser Entwicklung umgehen.
Ja, und häufig werden ja sogar mühsame Arbeiten durch KI ersetzt, was ja dann auch im Mitarbeitenden auch wieder Aspekte eröffnet, die interessanter sein können.
Ja, genau. Also ich bin mega froh zum Beispiel für viele wiederholende Tätigkeiten, die ich nicht mehr machen muss. Aber das bedeutet ja auch, dass ich mich damit beschäftigen muss, dass ich weiss, was mir abgenommen wird. Und das wäre das, wo ich mir würde wünschen, dass man das sich ein bisschen mehr für sich überlegt. Ich meine, du jetzt auch im QM, du bist zuständig QM und Compliance, die psychologische Sicherheit ist ja in diesen Themen sehr wichtig, dass man ein angstfreies Arbeitsumfeld hat und weil die psychologische Sicherheit ja ein hoher Schutzfaktor ist für mentale Gesundheit, also ganz ein wichtiges Thema. Wie geht man um mit Belastungen und Fehlern? Hast du da im Rahmen von Compliance und QM ein Konzept oder einen Tipp, wie man wie man damit umgeht? Oder könnte man sogar sagen, QM und Compliance steht voll im Zielkonflikt mit dieser Thematik, mit psychischer Sicherheit?
Ja, also ein Zielkonflikt ist es ganz sicher nicht. Es geht darum, dass man angstfrei seine Meinung äußern kann zu jedem Thema, zum Sachthema. Man kann zum Beispiel auch veraltete Prozesse ansprechen und sagen, das ist nicht mehr so richtig, das müsste man anders machen und nicht einfach traditionell weiterführen und ja nichts sagen. Es ist erwartet und verlangt, dass man die Meinung einbringt, aber es ist eben nicht so, dass die psychologische Sicherheit vor Sanktionen oder von den richtigen Konsequenzen, dass das nicht durchgeführt wird. Weil wenn ich schädliches Verhalten an den Tag lege oder irgendwie andere Verstöße mache, dann hat das ganz genau gleich Konsequenzen für mich als Person. Und in dem Sinn tut man Compliance einhalten. Und man weiss sogar aus der Sozialwissenschaft, dass wenn dann die Firmen die Konsequenzen bei den Mitarbeitenden auch durchführen, zeigt es den anderen Mitarbeitenden, aha, die halten sich an die Regeln und die leben die Werte. Und das fördert dann gerade noch mal die psychologische Sicherheit im Unternehmen und dementsprechend verhalten sich die Mitarbeitenden auch wieder positiv anders.
Aber es wäre jetzt auch als Prozess, oder? Du fährst das an und musst das als Prozess reviewen und immer wieder challengen unter der Führungskraft, dass es am Schluss dann auch wirklich verhebt.
Das fährt schon wieder einmal mehr bei Führungskraft selber an, dass auch sie kann Fehler eingestehen und als Vorbild zeigen, wie das funktioniert. Und dass das für sie auch wichtig ist, zu sagen, oh, das habe ich nicht so richtig gemacht, gibt es andere Lösungsaspekte. Und dann kann man das miteinander besprechen und dorthin gehen. Und mit dem zeigt man den eigenen Mitarbeitenden, ich bin nicht fehlerfrei und ich darf es auch sagen, es hat keine Konsequenz für das, sondern wir gehen besser weiter miteinander. Ja. Aus deiner Sicht, Dennis, welche Tätigkeiten sind in der Krise relevant zu machen oder zu verstehen, um das Geschäft trotzdem produktiv weiterzuführen zu können? Und gerade im Aspekt Arbeit und Gesundheit.
Ja, also generell in Krisen ist es sehr, sehr wichtig, mehr zuzuhören als zu reden. Ganz ruhig zu bleiben und den Sachverhalt von der Krise gut zu verstehen und darauf an, was es überhaupt für eine Krise ist. Und in dem Moment, wo die Prämisse klar ist, um was geht es in dieser Krise oder welche Probleme müssen wir lösen, braucht es ein Team, wo immer der Beste, der das Thema gut kennt und gut versteht, sollte im Lead sein. Und dann, dass man wirklich zuerst an die Sicherheit der Patientinnen und Patienten denkt, an die Sicherheit der Mitarbeitenden und nachher miteinander auch einen Kommunikationsplan aufstellt, KPIs aufstellt und die auch in schrittweise und ganz klar in einer einfachen Sprache den Teams kommuniziert. Jetzt machen wir dieses, jetzt machen wir jenes. Einfach, dass es klar ist und dass auch wenn man dann den Plan hat, dass man sich auch haltet, auch sagt, wenn der Plan geändert wird, warum wird er angepasst, dass man da eine saubere Kommunikation hat. Und das andere ist, in so einem Moment muss man, finde ich, vor Ort sein. Muss man sich möglichst viel sehen, viel im Austausch sein. Und wenn es nur darum geht, dass man zusammen zu Mittag isst oder wirklich zusammen im Raum ist und immer wieder reflektiert, sind wir auf dem richtigen Weg, machen wir das gut. Ich denke, das ist so wie das Wichtigste. Wirklich ganz gut verstehen, was ist das Problem und nachher überlegen, was bedeutet es für meine Mitarbeitenden, für Patienten und als Drittes, welche KPIs müssen wir haben und Kontrolle, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können, dass es uns morgen noch gibt. Ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen. Aus deiner Sicht, es gibt ja wahnsinnig viele Kennzahlen und Monitorings, die man machen kann. Wenn es jetzt aber um Frühindikatoren geht, gerade also arbeitsorganisatorischer oder auch wirtschaftspsychologischer Sicht, wenn es um Gesundheitsthemen geht, Was findest du jetzt pragmatisch und auch einfach umsetzbar in einem operativen Betrieb?
Also ganz einfach nimmt man mal die bekannten Kennzahlen, das sind die Krankheits- oder die Unfallabsenzen. Dort ist aber wichtig, dass man nicht nur auf die Anzahl der Tage her schaut, sondern auch auf die Rhythmik. Ist es immer an einem Wochenende oder in der Mittewoche oder hat es irgendwie mit dem Monatsverlauf Zusammenhang? Und dann natürlich schaut man auch noch die Fluktuation, also wie viele Leute verlassen überhaupt den Betrieb, warum verlassen die Leute den Betrieb. Und die Überstunden ist natürlich auch ganz ein guter Parameter. Sind es immer die gleichen Mitarbeitenden, die Überstunden machen? Gibt es sogar im gleichen Team jemanden, der Unterstunden hat, also quasi immer früher geht, dafür arbeiten andere mehr, der gilt es herzuschauen. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist das Mitarbeitergespräch. Weil dort kann ich die feinen Faktoren abholen. Wenn ich direkt mit dem Mitarbeiter rede, sehe ich, ist er immer müde, wirkt er müde, hat er irgendwie eine äußerliche Veränderung, sieht er abgeschlagen aus oder er pflegt sich plötzlich nicht mehr. Oder man merkt, er ist irgendwie immer ein bisschen traurig. Das sind ganz feine Parameter, die ich nur im direkten Gespräch herausfinden. Und dann kann ich aber auch sofort Massnahmen einleiten, indem ich sage, hey, du, diese Aufgabe nehme ich dir weg, gebe ich jemandem anderem. Oder sage, du, das ist jetzt nicht so wichtig, mach das in 2 Wochen oder so. Ja. Und ganz pragmatisch, auch datenschutzkonform, muss man hier auch sagen, sind die grossen Mitarbeitenden Umfragen. Weil dort finde ich ganz gute Kennzahlen, eben gerade wie es im Betrieb, wie es den Menschen gesundheitlich im Betrieb geht, raus. Wo, wenn ich kleinere Teams habe, mache ich einfach grössere Gruppen, sodass die Anonymisierung wirklich gegeben ist. Und das sind ganz spannende Zahlen, weil ich sie vor allem über die Jahre kann vergleichen und die Schwankungen dann auch dort kann entdecken. Dennis, du stehst ja in dem Sinn immer im Spannungsfeld zwischen Kostenkontrolle und mitarbeitender Gesundheit. Wie reagierst du auf Kritik, wenn man sagt, Gesundheitspräventionsmassnahmen sind so weiche Faktoren, die kann man nicht richtig messen, was sie wirken? Unter welchen Bedingungen würdest du trotzdem so eine Massnahme initiieren, auch wenn du weißt, dass das nicht nachweisen kann, so schnell immer?
Ja, ich glaube, es ist, wie du vorhin gesagt hast, ich würde jetzt weniger auf, ganz direkt auf Gesundheitsprogramm steuern, sondern mehr auf Absenzmanagement und in Führungsarbeit investieren. Das ist für mich ein relativ grosser Invest, kostet ja auch wirklich Geld, aber ist nachhaltig. Und was mir speziell wichtig ist, wenn jemand krank ist oder verschiedene Arbeitsunfähigkeiten steigen, dass man dort gut anschaut und Gespräche führt. Wie du genau gesagt hast, wirklich mit den Mitarbeitern ansitzt oder anruft, selbst wenn er arbeitsunfähig ist, hey, wie geht's, brauchst du Unterstützung, wenn kommst du wieder, brauchst beim Return, also in der Rückkehr, brauchst du Unterstützung, wenn wir irgendwie vielleicht den Job anpassen, braucht es schon Auflagen für dich, dass du befristete Zeit vielleicht Teilarbeiten nicht machst oder anders machst, dass du wirklich im Gespräch bleibst, auch kritisch fragst, was jemand noch leisten kann. Ich habe immer sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht und die Gespräche, das ist ja per se ein Invest, gegenseitig und bringt dem Unternehmen sehr, sehr viel. Auch ein gutes Gespür für Risiken und was los ist im Betrieb, ob irgendwo etwas muss anpassen oder ob es wirklich individuelle Probleme sind. Und wenn du dann noch ein Gesundheitsprogramm machst, super, on the top, aber sicher nicht als einzige Massnahme.
Also kann man eigentlich auch sagen, Gesundheitserhaltung hat auch damit zu tun, dass die Führung einen vertrauensvollen Umgang mit ihren Mitarbeitenden hat, dass eben die Probleme auch angesprochen werden können.
Ja, absolut gegenseitig. Oder ja. Das Vertrauen muss man sich ja dann auch gegenseitig erarbeiten. Aber ich glaube, ja, das ist das Wichtigste, dass man wie versteht, was der andere für ein Thema hat. Ich meine, du kennst es, oder? In der jetzt Arbeitswelt 4.0, also die ganze, nach Covid, die ganze hybride neue Möglichkeit, die wir haben mit Homeoffice, mit auch teilweise erhöhter Erreichbarkeit oder auch veränderten Abläufen und Anforderungen. Das hat ja schon Auswirkungen auf die psychische Belastung und Resilienz, haben wir auch in der Literatur gut gesehen. Es braucht ja dann gleich zwischendrin als Miteinander. Man kann nicht nur im Homeoffice sein. Was sind aber jetzt so für dich, welche Interventionen sind für dich, wenn es die hybriden Arbeitsformen geht und auch die Resilienz und die Belastungen, die man haben müsste in dem Kontext? Was sind die Empfehlungen und Massnahmen, die du jetzt in allen Betrieben empfehlen würdest? Du hast da auch wirklich viel Erfahrung.
Ja, also was man mal per se muss sagen, der Mensch oder halt auch die Mitarbeitenden, wenn es um relevante Veränderungen geht, wird das immer als persönliche Bedrohung gesehen. Und das kann dann nachher ein Krankheitssymptom oder auch Ängste auslösen, wo die eben hemmen, wo die Leute hemmen in dieser ganzen Veränderungsarbeit. Und was besonders schwierig ist, gerade jetzt mit diesen modernen Technologien, dass das Wissen eine Halbwertszeit hat, die immer kürzer wird. Früher konnte man sich etwas aneignen, das war jahrelang immer gültig. Und heute kann man etwas lernen, das morgen schon wieder nicht mehr aktuell ist. Und das ist schwierig. Und dort muss man als Führungsperson die Mitarbeitenden mitnehmen, motivieren, aus quasi so einsetzen, eben ihre Fähigkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten, die sie mitbringen. Man muss in diesem Sinn den Mitarbeitenden auch ein bisschen in den Vordergrund stellen, sodass sie eben motiviert sind und Freude haben, in diesem Betrieb zu arbeiten. Und da ist, wie du auch schon mehrfach hast gesagt, ist Kommunikation das A und O oder auch wie die Führungspersonen mit Konflikten umgehen können. Und das muss man lernen. Eben, wie nochmal gesagt, die neuen Führungsmethoden, das ist das A und O für die Führungspersonen, dass sie sich das aneignen können. Und es braucht immer wieder rückblickend zu schauen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und daraus heraus zu lernen, auch selber das Führungsverhalten immer wieder anschauen. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Ja.
Wir sind ja etwa die da, ich würde nicht sagen im Konflikt, aber es ist ja schon so, es gibt ja dann auch eine Grenze. Also wenn man dann die Leute gefördert hat und auch geschaut hat, wo haben sie ihre Ressourcen und was können sie und was können sie nicht und verschiedene Gespräche geführt werden und es klappt dann auch nicht, ist es ja auch legitim zu sagen, du, also für den Job jetzt, für die Fähigkeiten, die wir da brauchen, ich glaube, es geht nicht. Oder?
Ja, ganz genau. Aber dann kommen wir wieder in die angstfreie Kommunikation ein, wo eben die psychologische Sicherheit gewährleisten soll, dass das ein Mitarbeiter doch sagen kann. Und sagen, oh, ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Oder eben ja. Du als Führungsperson kannst sagen, du, ich merke, irgendwie belogen sie diese Funktion. Wir schauen doch für etwas anderes, weil es ist am Schluss für beide gewinnbringend.
Teilweise schmerzhaft, aber kann auch Gewinn bringen.
Ja, ja, genau. Natürlich. Ja. Natürlich ja. Im Moment ist es ohne Situation für keine Seite lustig. Wer spricht schon gerne an, wenn jemand etwas nicht so gut kann oder nicht so gerne macht?
Gesundheit am Arbeitsplatz berücksichtigen, Fürsorgepflicht oder manchmal wird es vielleicht auch als Bremsklotz wahrgenommen oder ist es eben die Investition in Menschen und Betrieb? Wahrscheinlich ist es eben vom Gefühl her alles zusammen und je nach Ausgestaltung kann man es eben anders sehen, so oder so. Dönis und Isabel, die ich heute zeigt, die Antwort liegt nicht im Entweder-Oder, sondern in bewusster Führung, partizipativer Gesundheitsförderung und gescheiter Gestaltung von regulatorischen Rahmen. Bedingungen. Wir haben Links zusammengefasst zu wissenschaftlicher Literatur zu dieser Episode. Die findet ihr alle zusammen wunderbar präsentiert in den Show Notes. Die nächste Episode gibt es dann in 6 bis 8 Wochen. Danke fürs Interesse und bis bald.
The Health Executive Dialogue. Leadership im Gesundheitswesen mit der Dönis A. Kamenisch und der Isabel Minder. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.